Leuten in der Gemeinde, wenn ihr am Sonntag in die Gemeinde kommt, dann möchte ich, dass keiner kommt, um aufgebaut zu werden. Er hat gesagt, ich möchte, dass ihr kommt, um zu dienen. Also ist vielleicht ein bisschen plakativ und ein bisschen extrem oder so, aber ich habe mir gedacht, da ist schon was dran. Du kannst kommen, um zu nehmen. Aber die Frage ist, wer gibt? Natürlich, die predigen, die bereiten sich immer vor und die haben auch irgendwas und das ist auch gut so. Und das Lobpreisteam bereitet sich vor und gibt was. An der Stelle übrigens nochmal, also manches oder vieles auf der Konferenz war sicher musikalisch perfekter als das, was ihr heute gemacht habt. Obwohl ich sagen muss, dass es musikalisch immer besser wird, da freue ich mich sehr drüber. Aber wisst ihr was, ich habe mich heute im Lobpreis sehr viel wohler gefühlt als auf der Konferenz. Aber das ist jetzt eher eine private Sache. Ich möchte einfach mal danken für euren Dienst, den ihr tut. Das ist echt super. Genau, also es gibt ein paar Leute, die bereiten sich vor und die machen sich Mühe und die versuchen, dass der Sonntagmorgen hier, so wie es der Marco ganz zu Anfang gesagt hat, was ist, wo jeder nachher rausgeht und sagt, irgendwie war Gott da. Aber wisst ihr, was ich glaube? Wenn hier, wie viel sind wir heute, vielleicht 40 oder sowas, wenn jeder von uns Gott mitbringt, den Heiligen Geist mitbringt und jeder in so einer Haltung kommt, ich möchte heute was geben. Ob das nun immer von vorne sein muss, das glaube ich noch nicht mal. Aber dass wir einfach kommen in dieser Haltung, die Woche über tanke ich auf, in meiner stillen Zeit oder in der Zeit, die ich mit Gott verbringe. Und dann komme ich voll aufgeladen in die Gemeinde. Und dann kann ich was geben. Das wäre auch mal was. Und ich denke, wenn man so Stück für Stück einfach von der einen Haltung zur anderen uns bewegen, dann wird unsere Gemeinde nicht mehr dieselbe sein. Möchte ich euch einfach Mut machen. Und dann vielleicht kommst du nächsten Sonntag mit dieser Haltung, ich möchte was geben. Und dann gibt dir Gott vielleicht schon am Mittwoch ein Wort. Und dann hast du noch Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntagmorgen Zeit, das abzurunden vor Gott und darüber nachzudenken, was es jetzt heißt und so. Und dann kannst du vollkommen entspannt am Sonntag hier kommen und demjenigen, der Gottesdienstleitung hat, sagen, du, Gott hat mir was gegeben, ich würde da gern was sagen. Kannst vielleicht auch noch mit Leuten drüber reden. Oder du kommst hier und ganz spontan am Sonntagmorgen gibt dir Gott irgendwas. Und ich würde es schön finden, wenn wir das einfach auch mehr haben. Weil ich denke, dass es uns gut tut. Gott hat die Gaben gegeben, um den Leib Christi aufzubauen. Und das wollen wir auch gerne tun. So. Jetzt zur Fortsetzung unserer Reihe übers Vaterunser. Wir sind inzwischen beim Teil 6 angelangt. Vergib uns unsere Schuld. Und da habe ich gedacht, eigentlich haben wir das ja schon gemacht kürzlich. Ihr erinnert euch an die 5 Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Da war, ich weiß nicht, Punkt 2 oder Punkt 3 oder sowas, war Vergebung. Da haben wir gedacht, den könnte man dann ja überspringen. Da haben wir gedacht, nee, wir überspringen den nicht. Und bei dem Punkt Vergebung, bei dem Schlüssel zum glücklichen Leben, da ging es hauptsächlich um den zweiten Teil dieser Bitte um Vergebung, nämlich, dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und den Teil werde ich heute auch wirklich etwas kürzer machen, weil ich hoffe, dass wir das inzwischen verstanden haben. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, werden wir den sehr kurz oder vielleicht doch ein bisschen länger machen, aber das wollen wir dann schauen. Ich lese uns zunächst mal das Vaterunser wieder vor und habe mir heute die Bruns-Übersetzung rausgesucht. Das ist vermutlich eine, die nicht so oft gelesen wird und die uns das Vaterunser nochmal in der Formulierung näher bringt, die wir so vielleicht bisher nicht kannten. Da heißt das Vaterunser folgendermaßen. So sollt ihr beten, unser Vater in den Himmeln, dein Name werde geheiligt, dein Königreich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute das Brot, das für uns reicht, vergib uns unsere Schulden, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Und gib uns nicht der Versuchung preis, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Denn dir gehört die Herrschaft, die Kraft und die Ehre durch alle Zeiten hindurch. Amen. Vater, und jetzt möchte ich dich einfach bitten, dass du zu uns redest und dass du uns hilfst zu verstehen, speziell was es mit diesem Vergeben auf sich hat. Amen. Das Thema heute: Vergib uns unsere Schuld. Und da muss ich, so leid mir das tut, einfach mit dem Punkt anfangen, dass es nötig ist, dass wir schuldig sind. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief im Kapitel 1, die Verse 8 bis 10. Ich denke, das sind sehr bekannte Verse. Wir werden dann nachher auch nochmal auf einen Vers zu sprechen kommen. 1. Johannes 1, Vers 8 bis 10. Wir lesen das jetzt einfach mal kurz im Zusammenhang. Da heißt es: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ich könnte jetzt noch viele andere Stellen lesen, wo in der ganzen Bibel immer wieder davon gesprochen wird, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Oder wo es heißt, dass wir alle die Herrlichkeit verloren haben, die Gott uns zugedacht hat. Dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend an und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, welches Bild du von dir hast oder welches Bild du vom Menschen hast. Das biblische Menschenbild ist an dem Punkt sehr, sehr nüchtern. Und wenn ich so wahrgenommen habe, wie das so während meiner Schulzeit war, wo man ja auch in der Schule und in dem, was man so liest und in den Medien sieht, ein gewisses Menschenbild vermittelt bekommt, dann muss ich schon sagen, dass wir heute in unserer Gesellschaft eigentlich schon so von diesem humanistischen Menschenbild herkommen, so der Mensch sei edel, gerecht und gut und tue Recht und scheue niemanden und was weiß ich was alles. Und da wird dann auch immer wieder gesagt, ja, der Mensch ist eigentlich gut, aber die Gesellschaft und die Einflüsse und so. Und die Bibel malt uns ein ganz, ganz anderes Bild. Die Bibel zeigt uns ein Bild von uns Menschen, dass wir von Natur aus eigentlich erstmal schlecht sind. Manche Leute sagen, ja, aber Kinder sind ja noch nicht schlecht. Also ich glaube, es gibt keine egoistischeren Wesen auf dieser Welt als kleine Kinder. Oder? Da kommt erstmal ich und da kommt lange Zeit nichts. Ein paar Jahre lang kommt da gar nichts. Und dann kommt vielleicht mal irgendwas anderes. Und wenn du siehst, wie grausam kleine Kinder sein können, also nicht nur körperlich, sondern auch, wenn du siehst, was, ja, wie Kinder die Schwächen des anderen ausnützen können und wie man über den anderen lästern kann und so. Das fängt ja nicht erst im Teenie-Alter an. Und das ist einer der Punkte, der mich letztendlich zum Glauben gebracht hat. Weil ich gesehen habe, dass das Menschenbild, was ich in der Bibel sehe, sehr viel besser mit dem übereinstimmt, was ich in der Welt sehe und was ich auch in mir persönlich gesehen habe. Wo ich gesehen habe, in mir wohnt einfach nichts Gutes. Und so sagt Johannes hier: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Ich habe bisher wenig Menschen getroffen, die das so richtig extrem vertreten haben. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an ein Gespräch, was ich eines Abends hatte bei einer Geburtstagsfeier, wo mir ein, ich würde mal sagen, der war so vielleicht Mitte, Ende 50 oder sowas, ein Mann gesagt hat, er hätte noch nie gesündigt. Und dann habe ich gesagt: Gratulation, du bist der erste Mensch auf dieser Welt, dem ich begegne, der sowas sagen kann. Ansonsten denke ich, muss man da die meisten Leute nicht überzeugen. Wo manche Leute dann schon sagen, naja, aber das tun ja alle. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja was, ja, das, da wird Gott schon irgendwie ein Auge zudrücken und was weiß ich was. Sowas denke ich, begegnet einem dann immer. Weil das ja auch irgendwie logisch ist, weil wenn wir wissen, dass wir schuldig sind, wenn wir wissen, dass wir uns nicht so verhalten, wie wir eigentlich sollten, dann ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit dieser offensichtlichen Schuld um? Und wenn wir nun damit leben müssten, dass wir Schuld haben und da keinen Ausweg wüssten, das wird uns ja so belasten, Tag für Tag. Und so suchen wir uns Auswege und Ausreden und Ausflüchte und sagen, ja, da wird Gott schon irgendwie gnädig sein. Hört man ganz oft. Oder das tun alle. Oder es gibt ja niemanden, der perfekt ist. So nach dem Motto, wenn alle zu schnell fahren auf der Straße, dann muss die Polizei doch einfach einsehen, dass es gar nicht anders geht. Oder? Das ist doch die Konsequenz. Wenn irgendwie alle sündigen, dann muss Gott doch einsehen, dass es mit den Geboten nicht funktioniert. Und dann muss er doch irgendwie gnädig sein. Und wie auch immer, wir versuchen uns um diese harte Tatsache herumzudrücken. Die Bibel lässt uns keinen Ausweg. Die Bibel stellt uns vor diese Wand und sagt, mein Lieber, du bist ein Sünder. Der Maßstab, den Gott aufgestellt hat, den erreichst du nicht. Du hast die Herrlichkeit verloren, die Gott dir eigentlich zugedacht hatte. Und aus dieser Nummer kommen wir nicht raus. Also der erste Punkt ist, wir sind schuldig. Jetzt kommt die Frage, wie bekommen wir diese Schuld los? Das Alte Testament gibt uns dazu eine ganz klare Antwort, nämlich es muss geopfert werden. Im Neuen Testament wird das so ein bisschen zusammengefasst im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 22. Im Hebräerbrief, da geht es ja viel um den Gegensatz vom Alten Bund zum Neuen Bund, also von dem, wie Gott bevor Jesus kam mit seinem Volk gehandelt hat und dem, wie es heute ist. Und da fasst der Schreiber dieses Briefes das so zusammen, Hebräer 9, 22, und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und jetzt bitte ich, dass ihr nicht alle anfangt, euch zu ritzen und so, und dass eben Blut vergossen wird, dass die Schuld vergeben wird. Das ist nicht das, was die Bibel meint. Sondern wenn wir das in der Bibel anschauen, wie das funktioniert hat mit der Vergebung, dann war das vollkommen klar. Wenn einer gesündigt hatte, dann musste er zur Stiftshütte oder dann später zum Tempel gehen. Er musste ein Tier mitbringen und das Tier musste sterben. Das ist das, was der Schreiber vom Hebräerbrief mit Blutvergießen meint. Für Sünde hat jemand zu bezahlen. Und das Interessante finde ich jedenfalls, was man in der Bibel so findet, ist, dass Gott nicht einfach fünfe gerade sein lässt. Wenn wir davon ausgehen oder wenn wir glauben, dass Gott gerecht ist, dann heißt es nicht nur, er wird niemand ungerecht verurteilen. Das heißt auch, er wird niemand ungerecht freisprechen. Und das heißt, jetzt haben wir nicht nur ein Problem, dass wir Sünder sind, sondern wir haben ein richtiges Problem, dass wir nicht damit rechnen können, dass Gott ein Auge zudrückt. Das heißt, es muss Blut fließen. Für Sünde muss jemand sterben. Und das fand ich im Alten Testament so krass. Und ich weiß nicht, wie wir heute leben würden, wenn wir heute noch im Alten Testament wären. Stell dir vor, wenn du jedes Mal, wenn du sündigen würdest, müsstest du, nun gut, jetzt nehmen wir mal in Ermangelung eines Tempels, würden wir sagen, dann würdest du hierher kommen. Dann wäre hier natürlich ein Priester oder was weiß ich, oder ich wäre da, oder Simon oder sonst irgendjemand. Und dann würdest du kommen mit einer Taube oder mit einem Schaf oder mit einem Ochsen oder mit einer Kuh, keine Ahnung. Und dann würden wir das hier schlachten. Und jedes Mal, wenn du gesündigt hast, müsste ein Tier sterben. Mal abgesehen davon, dass es mit der Zeit ganz ordentlich ins Geld geht. Und abgesehen davon, dass jeder in Laubheim mal wieder sehen würde, aha, der Karl bringt schon wieder ein Schaf. Bei der Ekklesia in Laubheim, da fließt aber viel Blut. Das sind scheinbar ziemlich üble Sünder. Wenn du jedes Mal so deutlich diese Auswirkung vor Augen hättest, dass deine Sünde das Leben eines Lebewesens kostet. Ich weiß nicht, ob wir so einfach sündigen würden. Aber gut, die Zeiten sind vorbei. Es muss nicht mehr geopfert werden. Denn, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, Jesus ist unser Opfer. Jetzt gehen wir weiter im Hebräerbrief. Nächsten Kapitel, Hebräer Kapitel 10. Ja, das ist ein längerer Abschnitt, aber ich lese den jetzt einfach mal. Hebräer 10, die Verse 1 bis 18. Wer eine Bibel da hat, darf gerne versuchen mitzulesen. Und vielleicht wird sie auch in der Wand erscheinen. Da heißt es, im Gesetz, für diejenigen, die es nicht so genau verstehen, wenn im Neuen Testament vom Gesetz die Rede ist, ist das Gesetz des Mose gemeint, also für uns das Alte Testament. Im Gesetz zeigt sich nur ein Schatten von dem, was Gott künftig schenken will. Ein Schatten, nicht die eigentliche Gestalt. Deshalb kann das Gesetz die Menschen, die im irdischen Heiligtum vor Gott treten, auch niemals zur Vollendung führen. Obwohl nach Anordnung des Gesetzes Jahr für Jahr immer wieder dieselben Opfer für sie dargebracht werden. Wenn die Menschen durch das Gesetz und die von ihm vorgeschriebenen Opfer ein für alle Mal von ihren Sünden gereinigt werden könnten, dann hätten sie doch einmal mit dem Opfern aufhören müssen, weil sie sich nicht mehr schuldig gefühlt hätten. Doch durch diese Opfer werden sie nur Jahr für Jahr aufs Neue an ihre Sünden erinnert. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann niemals die Schuld beseitigen. Darum sagte Christus, als er in die Welt kam, zu Gott. Also da muss ich jetzt vielleicht was dazu sagen. Also erstmal zu dem ersten Teil. Er sagt, die haben geopfert und geopfert und geopfert und es zeigt uns, dass die Schuld nicht wirklich vergeben war, weil sonst hätten sie irgendwann mal aufgehört. So, er wird diesen Gedanken gleich zu Ende bringen. Und jetzt kommt ein Gedanke, wenn er sagt, darum sagt Christus, als er in die Welt kam. Und jetzt zitiert er hier aus Psalm, jetzt habe ich es dummerweise nicht aufgeschrieben, ich glaube Psalm 40 ist es, hat es jemand in Parallelstellen irgendwo? In euren gedruckten Bibeln? 40, genau. Also wenn ihr den Psalm 40 lest, dann könnt ihr sehen, dass das, nun nicht hundertprozentig wörtlich, weil er aus der Septuaginta, also aus der griechischen Version zitiert hat, wo manche Dinge ein bisschen anders formuliert sind, aber dem Sinn nach ist es jedenfalls relativ klar, dass er sich auf Psalm 40 bezieht. Und er sagt nun, ich meine, der Psalm 40 ist, glaube ich, wenn wir nachgucken, ich glaube, von David geschrieben worden. Und er sagt jetzt, aber das hat nicht nur David geschrieben, sondern das war ein prophetischer Ausspruch sozusagen, eine Vorhersehung oder sowas von dem, was dann später passiert ist, als Jesus in diese Welt gekommen ist. So, natürlich waren diese Worte zu diesem Zeitpunkt schon 1000 Jahre aufgeschrieben, aber er sagt, er deutet es darauf, dass es genau prophetisch quasi das war, was Jesus ausgesprochen hat, als er in diese Welt gekommen ist. Und da heißt es folgendermaßen, darum sagte Christus, als er in die Welt kam, zu Gott, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, aber du hast mir einen Leib gegeben. Über Brandopfer und Sühneopfer freust du dich nicht. Da habe ich gesagt, hier bin ich Gott, ich will tun, was du von mir verlangst, wie es in den heiligen Schriften über mich vorausgesagt ist. So, soweit das Zitat aus Psalm 40 und jetzt kommt die Auslegung sozusagen vom Schreiber des Hebräerbriefs. Zuerst sagte er, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt. Über Brandopfer und Sühneopfer freust du dich nicht, obwohl alle diese Opfer vom Gesetz vorgeschrieben sind. Dann aber hat er gesagt, hier bin ich Gott, ich will tun, was du von mir verlangst. So hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt die neue in Kraft. Doch das, was Gott verlangt hat, nämlich dadurch, dass Jesus Christus seinen eigenen Leib zum Opfer brachte, sind wir nun ein für alle Mal von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Jeder Priester verrichtet Tag für Tag seinen Dienst und bringt wieder und wieder die gleichen Opfer, die doch niemals die Sünden wegschaffen können. Christus dagegen hat nur ein einziges Opfer für die Sünden gebracht und dann für immer den Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort wartet er nur noch darauf, dass Gott ihm seine Feinde als Schemel unter die Füße legt, denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die Gottes Eigentum werden sollen, für immer zur Vollendung geführt. Auch der Heilige Geist bezeugt uns das in den Heiligen Schriften. Nachdem der Herr zunächst gesagt hat, der Bund, den ich dann mit ihnen schließen werde, wird völlig anders sein, fährt er fort. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich will nie mehr an ihre Sünden und in ihre bösen Taten denken. Wenn aber die Sünden vergeben sind, ist ein Opfer nicht mehr nötig. So, dazu muss ich jetzt ein bisschen was erklären. Der Schreiber vom Hebräerbrief, der macht jetzt klar, das, was im Alten Testament gemacht wurde, das hat Gott zwar verordnet. Er hat gesagt, ich möchte, dass er das so macht. Aber das war was, wovon Gott auch wusste, dass es für eine bestimmte Zeit nur dazu diente, quasi, wir lesen es an einer anderen Stelle in der Bibel, die Sünde zu bedecken. Dafür zu sorgen, dass dass das irgendwie aufgeschoben war. Aber es war nicht aufgehoben. Und jetzt kommt dieses letzte Opfer, dieses gültige Opfer, dieses Opfer, was die Sünde wirklich aus der Welt schafft. Und manche von uns erinnern sich jetzt vielleicht an das, was der Prophet Johannes gesagt hat. Manche waren ja im Musical hier in Langenau oder in Memmingen, wo das verdeutlicht wurde, wie der Johannes, der Täufer, als Jesus kommt, wo er sagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und wer in der katholischen Kirche aufgewachsen ist oder öfters in der katholischen Messe war oder ist, der kennt diesen Satz ja auch in- und auswendig. Sehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und was der Schreiber des Hebräerbriefs hier sagt, ist, dass dieses Opfer Jesu einmalig und endgültig war. Das heißt, das Opfern hat jetzt aufgehört. Und das ist der Punkt, wo ich bei aller Liebe und bei aller Freundschaft und bei allem Wohlwollen mit der offiziellen Lehre der katholischen Kirche nicht eins sein kann. Wenn er im Katechismus der Kirche nachliest, dann steht dort unter einem dieser Punkte, deswegen hört die Kirche nicht auf, dieses Opfer immer wieder darzubringen. Könnt ihr mal nachlesen. Das ist was, wo ich erst gedacht habe, weil immer vom Messopfer geredet wird, dann habe ich immer gedacht, das ist wahrscheinlich symbolisch gemeint. Aber es ist nicht der Fall. Also so wie ich den Katechismus jedenfalls verstehe, gibt es da eigentlich auch nichts falsch zu verstehen. Die Kirche hört nicht auf, dieses Opfer darzubringen. Das heißt, in jeder Messe wird Jesus quasi gleichsam neu geopfert. Und das ist was, wo ich sage, selbst wenn es irgendwie symbolisch gemeint wäre oder so, ist es was finde ich, dem Geist dieser Bibelstelle vollkommen zuwiderläuft. Weil das, was der Schreiber des Hebräerbriefs hier uns sagt, ist, dass das Opfer Jesu ein für alle Mal geopfert wurde und dass das Opfern jetzt aufhört. Und deswegen feiern wir das Abendmahl nicht als ein Opfer, sondern als ein Gedächtnis. Wir opfern Jesus nicht nochmal, sondern wir denken daran, was er gemacht hat. Wir rufen uns in Erinnerung, dass Jesus bezahlt hat, ein für alle Mal. Wenn aber die Sünden vergeben sind, ist ein Opfer nicht mehr nötig. Und das ist was, worüber wir uns freuen dürfen und was wir aufnehmen dürfen, dass Gott unsere Schuldfrage gelöst hat. Ich habe angefangen damit, dass ich gesagt habe, wir sind schuldig. Und hier zieht Gott einen Schlussstrich drunter und sagt, okay, du bist schuldig, du hast Strafe verdient. Letztendlich ist das Töten eines Tieres eigentlich auch nur das Symbol dafür, dass diese Strafe eigentlich uns gelten würde. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt Paulus. So, das heißt, jeder von uns hätte eigentlich verdient zu sterben. Und jetzt sagt Gott, okay, solange bis ich eine endgültige Lösung schaffe, tötet ihr ein Tier stellvertretend für euch. Und damit ist eure Schuld zunächst mal weggeschoben, nicht aus der Welt geschafft. Und dann schenkt Gott uns seinen Sohn. Und sein Sohn stirbt stellvertretend. Und er ist dieses makellose Lamm Gottes, was ein für alle Mal für diese Schuld bezahlt. Im Alten Testament wurde die Schuld bedeckt. Im Neuen Testament schafft Jesus diese Sünde ein für alle Mal aus der Welt. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist, dieses Opfer anzunehmen. Zu sagen, Herr, du hast bezahlt. Ich nehme diesen Scheck und ich löse ihn ein. Wir haben immer wieder über dieses Passa gesprochen. Und dass es für die Juden wichtig war, dieses Blut des Passahlamms an ihre Türpfosten zu streichen. Und ich habe immer wieder gesagt, es hätte den Israeliten nicht geholfen, dieses Passahlamm zu schlachten und das Blut in der Schale aufzufangen und alles genauso zu machen, wie Gott es wollte, wenn sie das Blut nicht an die Pfosten der Tür gestrichen hätten, hätte es ihnen nichts geholfen. So, wir müssen dieses Opfer Jesu für uns persönlich annehmen, sonst wird es uns nicht nützen. Und das ist genau das, auf was Jesus dann auch Bezug nimmt in Matthäus 26, die Verse 26 bis 28 während des letzten Mahls, wo es heißt, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Haben wir ja kürzlich im Schnürtlinger Hauskreis auch während des Passamals uns so angeschaut. So, also wir sind schuldig Und Schuld braucht Opfer. Und Gott hat dieses letzte Opfer gebracht. Dieses Opfer hat Gott viel gekostet. Das wäre mein vierter Punkt. Dieses Opfer hat Gott viel gekostet, nämlich seinen eigenen Sohn. Ich möchte den Punkt jetzt vielleicht um der Zeit willen einfach kurz machen, aber ich möchte, dass wir das verstehen und uns vielleicht auch immer wieder neu vor Augen führen. Wie es in Römer 8, 32 heißt, er hat doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Anders. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn du am Ende des Gottesdienstes nachher mal kurz in unseren Jugendraum oder alten Jugendraum oder also jedenfalls, welche Gruppe ist da jetzt drin? Egal, also auf der linken Seite, da hängt ein Bild oder ein Spiegel oder was hängt da, was ist das? Irgendwas an der Wand. Und da steht im Prinzip so was in dieser Art drauf, das kannst du ja nachher mal nachlesen, wo man gedacht hat, ja, das ist genau richtig. So wertvoll warst du, Gott, dass Gott seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat. Und jetzt möchte ich was dazu sagen, wie wir diese Schuld loswerden. Ich habe es schon angedeutet, ich möchte es nochmal ein bisschen ausführen. Der erste Schritt, der dazu führt, dass wir die Schuld vergeben bekommen, ist, dass wir die Schuld erkennen. Also das ist zunächst mal ein wichtiger Punkt. Wir müssen erstmal erkennen, dass wir schuldig sind. Wir müssen unsere Schuld erkennen. Das war das, weshalb Jesus sagt, dass wenn der Heilige Geist kommt, Johannes, irgendwo, weiß ich auch nochmal genau, im Johannes-Evangelium jedenfalls sagt er, wenn der Heilige Geist kommt, der wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Und das ist eine der ersten Wirkungen, die der Heilige Geist im Leben eines Menschen zeigt, nämlich, dass er merkt, dass er schuldig ist vor Gott. Wenn wir nicht erkennen, dass wir Schuld haben, dann haben wir ein großes Problem, weil wir dann nichts dagegen tun können, diese Schuld aus unserem Leben rauszubekommen. Der zweite Punkt, wie wir Schuld loswerden, ist bekennen. Und das ist nun dieser eine Vers, von dem ich vorher schon gesprochen habe, aus 1. Johannes Kapitel 1. Und das ist der Vers 9. Und ich bitte jetzt einfach mal diejenigen, die dazu keine Bibel brauchen, dass wir den Vers miteinander aufsagen. Ah. Okay? Wer kennt den? 1. Johannes 1, Vers 9? Den haben wir vorher gelesen und den sollte eigentlich jeder auswendig kennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So, ihr habt bloß die Stelle nicht gewusst, das ist super. Genau. Und das ist was wir festhalten müssen. Wir hatten jetzt während der Konferenz immer wieder so Segnungszeiten auch nach dem Gottesdienst, wo Menschen nach vorne kommen konnten und einfach auch abladen konnten oder neu um eine Erfüllung im Heiligen Geist beten konnten oder so. Und da hatten wir unter anderem eine Einheit, wo es um ein gutes Gewissen ging oder um ein schlechtes Gewissen. Und da habe ich denen, die zu mir kamen, eigentlich immer wieder diesen Satz zugesprochen. Und das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob du das so kennst, dass du manchmal Zeiten hast, wo der Teufel kommt und dich anklagt und sagt, was du gemacht hast. Und in solchen Zeiten, da darfst du diesen Vers mit dem Schwert des Geistes dem Teufel mal so richtig um die Ohren hauen. Jemand hat mal gesagt, das nächste Mal, wenn dich der Teufel an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere ihn an seine Zukunft. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird Gott uns vergeben. Das ist eine Zusage, die Gott dir gibt. Wenn du deine Schuld bekennst, wird Gott dir vergeben. Ich komme nun gleich auf, wie oft und wann nicht und was weiß ich. Aber das ist zunächst mal diese Zusage, die Gott dir gibt. Wenn du ihn um Vergebung bittest, wird er dir vergeben. Und nicht nur das, sondern er geht darüber hinaus, und er wird dich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Und da sind wir bei dem weißen Strauß. Also ich finde weiß keine schlimme Farbe. Wenn jemand mich sehen würde und sagen, Wolfgang, du bist ein weißer Blumenstrauß, dann würde ich sagen, ja. Er wird uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine Zusage, die Gott uns gibt. Da gibt es noch einen Punkt. Und da muss ich jetzt sagen, nachdem ich die katholische Kirche gerade kritisiert habe, da ist sie uns voraus. Beichte. Ich weiß, das wird auch nicht immer so wirklich super gut gehandhabt. Ich weiß es von meiner Frau, die war katholisch und die ist früher zur Beichte gegangen, weil man das halt musste. Da wollten wir dann irgendwie zum Abendmahl gehen, da musste man vorher zum Beichten gehen, aber sie hat eigentlich nichts zum Beichten gehabt und dann hat sie halt irgendwas erfunden, was sie dann beichten konnte. Das ist natürlich auch nicht wirklich Sinn der Sache. Oder dann die Art und Weise, wie das gemacht wird, da kann man ja vielleicht seine Anfragen stellen. Aber die Tatsache, dass es helfen kann, sich mal auszusprechen, das ist wirklich gut. Wir haben das immer wieder und auch jetzt während der Konferenz wieder erlebt, wie Menschen kamen und ausgepackt haben, wie sie vom Heiligen Geist überführt waren und festgestellt haben, das sind Dinge in meinem Leben, die sind nicht in Ordnung. Und das treibt uns um. Also wie gesagt, Ingolf hat über dieses schlechte Gewissen geredet und dann weißt du, das ist einfach nicht in Ordnung. Und dann kannst du das natürlich mit Gott ausmachen. Aber wenn du es vor jemandem aussprichst und sagst, ich bekenne das jetzt vor einem Zeugen und ich lasse mir diese Vergebung zusprechen, das hat einfach nur mal was. Und so möchte ich euch Mut machen. Ihr müsst ja nicht immer zu mir kommen. Ich möchte auch gar nicht alles wissen. Aber sucht euch vielleicht, also muss man auch nicht bei jedem Fehltritt irgendwie vielleicht machen, aber so, manchmal ist es vielleicht gar nicht ohne, dass du dir jemanden suchst, zu dem du Vertrauen hast, wo du sagst, ich möchte es mal vor jemandem bekennen und derjenige spricht dir die Vergebung zu. Dazu muss man kein ordinierter Pastor sein. Und ein vierter Punkt, der für mich zur Sündenvergebung dazugehört, das ist Buße. So, das haben wir auch gehört während dieser Tage. Und das ist mir eigentlich noch nie so deutlich aufgefallen, aber es ist schon wahr. Wir kennen Geld, Buße. Wir kennen, was haben wir noch gesagt? Wo kommt denn die Buße noch vor? Naja, und die Bußübungen und was weiß ich was alles. Also Buße hat für uns immer so einen ganz, ganz negativen Touch und hat immer was mit Verlust zu tun. Ach, die Einbuße, genau. Wenn man was einbüßt, dann verliert man auch was. Also Buße ist immer ein Verlust. Die Bibel hat Buße eigentlich nichts mit Verlust zu tun, sondern Buße heißt einfach Umkehr. Dieses griechische Wort ist Metanoia, das ist ein Sinneswandel. Das heißt, ich drehe mich rum und ich weiß gar nicht, wer darüber gepredigt hat. Er wollte jedenfalls 180 Grad sagen und hat dann was, 130 gesagt. Und ich habe mir gedacht, ja, 360 wäre ganz schlecht. Und ich habe mir so gedacht, warum nicht eine Umkehr um 130 Grad? Also jetzt stellt euch mal vor, ich möchte jetzt in diese Richtung gehen. Das ist der Weg, wo ich eigentlich hin soll. Und jetzt gehe ich in diese Richtung. Ja, da darf ich mich doch um 130 Grad drehen. Das ist doch in Ordnung. Wir sind doch nicht immer hundertprozentig in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Und ich würde sagen, selbst wenn ich jetzt in Richtung auf den Helmut gehen würde, was ja durchaus was Positives wäre, aber wenn das mein Ziel ist, dann ist auch eine Buße um 30 Grad manchmal gut. Wenn wir vom Kurs abgekommen sind, wenn wir nicht mehr hundertprozentig auf Linie sind, dann dürfen wir auch mal Buße um 30 Grad tun. Und du darfst auch mal Buße um 2 und 3 Grad tun, um nachher einfach wieder auf Kurs zu sein. Das ist das, was die Bibel mit Buße meint. Und jetzt hört mal, was uns Gott für eine Verheißung gibt im Alten Testament. Vielleicht eine der bekanntesten Stellen über Buße. 2. Korinther 7, Vers 14. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Oh, prima, wenn es ein Pfingstler in unserer Mitte. Genau. So. Wir müssen mal gucken, dass wir hier wenigstens mit den wichtigsten Punkten da durchkommen. Also, wir haben gesehen, wir sind schuldig. Schuld braucht Opfer. Gott hat dieses Opfer gebracht, ein für alle Mal. Und wir haben jetzt auch noch gesehen, welche Schritte wir gehen können und sollen, um diese Schuld loszubekommen. Und jetzt stellt sich eigentlich die Frage, ja, welche Sünden werden überhaupt vergeben? Ja, welche Sünden werden, oder andersrum gefragt, gibt's Sünden, die nicht vergeben werden? Ja, jetzt weiß ich, das kennen wir natürlich alle. Jetzt fange ich erstmal mit der guten Nachricht an. Psalm 103. Lauter bekannte Bibelverse. Ich bin sicher, die meisten von uns kennen die auswendig. Psalm 103, Vers 1 bis 5. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde. Der da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der dich mit Gutem sättigt. Der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Oder Kolosser 2, Vers 13. Nur zu. Kolosser 2, Vers 13. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Alle. Jetzt spiele ich mal Samuel Schneider. Sagt mal alle. Okay. Gut. Also Gott vergibt uns alle unsere Schuld. So, jetzt habe ich schon gehört. Sünde gegen den Heiligen Geist. Jesus spricht von einer Sünde, die den Menschen nicht vergeben wird. Nämlich die Sünde oder die Lästerung, wie er es formuliert, gegen den Heiligen Geist. Und da ist natürlich viel darüber spekuliert worden, was das ist. Und ich gebe euch jetzt meine Spekulation darüber. Nein, ist keine Spekulation. Das ist natürlich die Wahrheit jetzt, was ich euch sage. Mein Verständnis. Also erstens möchte ich, dass wir verstehen, in welchem Zusammenhang Jesus diesen Vers sagt. Da hat Jesus nämlich einen Besessenen geheilt und hat einen bösen Geist ausgetrieben. Und dann sind die Pharisäer gekommen und haben gesagt, ja, der treibt die Dämonen aus mit dem Obersten der Dämonen. So, was hat Jesus gemacht? Jesus hat in der Kraft des Heiligen Geistes ein Wunder getan. Und die Leute haben gesagt, das, was da passiert ist, und jetzt sage ich es mal modern, ist von unten. Und jetzt sage ich euch, die Leute, die die Sünde gegen den Heiligen Geist oder die Lästerung im Heiligen Geist gegen den Heiligen Geist begehen, die fühlen sich im Normalfall im Recht, weil sie glauben, dass sie was Richtiges tun. Und ich bin persönlich der Überzeugung, dass über Jahrzehnte in unserem Land viele Leute, jetzt sage ich mal ganz vorsichtig, sehr nahe an dieser Lästerung gegen den Heiligen Geist dran waren, indem sie nämlich ein Werk Gottes dem Teufel zugeschrieben haben. Und Geschwister, da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass das genau das ist, was Jesus meint. Wenn wir sagen, dass etwas, was Gott getan hat, dass wir sagen, das von unten, dann wird es richtig gefährlich. Und deswegen, lasst uns vorsichtig sein mit unseren Urteilen, was vom Teufel ist. Nämlich? Ja, ich meine, dass es sowas gibt, ist ja, natürlich gibt es okkulte Praktiken und was weiß ich was alles. Das ist nicht die Frage. Mir geht es nur darum, mit der Sünde gegen den Heiligen, das heißt, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht zu schnell bin. Ich persönlich denke, die Sünde gegen den Heiligen Geist hat viel damit zu tun, oder so wie es Jesus uns darstellt, dass man ein Werk Gottes dem Teufel zuschreibt. Und das ist der Zusammenhang, in dem es ursprünglich gesagt wird in dieser einen Stelle. Wo man in der Seelsorge meistens damit zu tun hat, ist, dass Leute kommen, die sagen, ich glaube, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und jetzt vergibt mir Gott nicht. Und das sind Leute, die haben Not darüber, dass sie sagen, ich glaube, Gott kann mir nicht mehr vergeben. So, und das ist der Punkt, und da würde ich euch einfach, deswegen predige ich eigentlich ganz, ganz selten darüber, weil das Werk des Heiligen Geistes, habe ich vorher gesagt, was macht der? Ja, habe ich nicht gesagt, aber ist richtig. Er führt uns von Sünde. So, wenn du die Sünde, die Lästerung gegen den Heiligen Geist begehst, was macht der Heilige Geist dann? Er zieht sich zurück und er redet nicht mehr. Und was fehlt dir dann? Sündenerkenntnis. Und wenn du keine Sündenerkenntnis hast, dann hast du keine Vergebung. Also gut, vielleicht korrigiert mich Jesus im Himmel mal. Aber das ist das, weshalb ich sage, wenn du dir Sorgen machst, ob du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hast, dann würde ich sagen, da ist der Heilige Geist in deinem Leben noch gut am Wirken. Von daher, sei mal ganz entspannt. Und von daher würde ich jetzt mal sagen, ziehen wir uns auf diese Position zurück und sagen, alle Sünde wird vergeben. Jedenfalls bei dem, was uns üblicherweise begegnet. Dann die Frage, wie oft vergibt mir Gott? Ja, ist genug siebenmal. Ja, ja. Meine Bibelkundigen. Nein, ich würde sagen, Gott vergibt nur einmal. Nein, einmal. Gott vergibt nur einmal. Ich sage, warum? Jeremia 31, Vers 34. Dann wird nicht mehr einer seinem Nächsten oder seinem Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Du kommst zu Gott und sagst, Gott, tut mir leid, aber ich habe schon wieder. Und Gott sagt, hä? Erinnere mich gar nicht mehr. Habe ich vergessen. Ich denke da nicht mehr dran. Wie oft vergibt uns Gott? Also gut, wir können jetzt sagen, Gott fängt immer bei 1 an zu zählen. Und er hört bei 1 danach auf und fängt wieder vorne an. Gott vergibt immer. Matthäus 28, und das ist die Geschichte, die ihr bereits angesprochen habt, 21 bis 35, da kommt Petrus und sagt zu Jesus, Jesus, wie oft muss ich eigentlich vergeben? Also da geht es ja noch nicht mal um die Frage, wie oft Gott vergibt, sondern da geht es darum, wie oft muss ich vergeben? Genügt es 7-mal? Und er sagt Jesus nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal. Also 490-mal. Zählt ihr mit? Führt ihr eine Strichliste? Wenn wir das nicht tun, wenn wir diese Strichliste nicht führen, dann haben wir das Problem, dass wir nicht wissen, wann wir nicht mehr vergeben müssen. Und je nachdem, wie viele Leute du kennst, ist die Liste eigentlich relativ lang, weil du ja für jeden eine extra Strichliste führen musst. Und das macht man schon anstrengend, da nicht durcheinander zu kommen. Warum lacht ihr? Ich glaube, ihr lacht deswegen, weil ihr verstanden habt, dass Jesus nicht meint, dass wir die Sünden zählen sollen. Die Bibel ist voll von Symbolen und auch von Zahlensymbolen. Und die Zahl 7, die ist ja nicht von ungefähr. Es gibt 7 Tage in der Woche. Bitte? Genau, das ist die Zahl der Vollkommenheit. So, und es reicht Gott nicht, dass wir 7-mal vergeben. Das wäre ja schon ein Ausdruck der Vollkommenheit, aber die Zahl ist einfach so gering, dass wir denken könnten, es reicht 7-mal. Also sagt Jesus, nee, auch nicht 70-mal, das ist immer noch zu gefährlich. Womöglich wird jemand 70 Mal an uns schuldig und dann sagen wir, jetzt ist genug. Also jetzt nehmen wir nicht nur die Zahl der Vollkommenheit und die noch größere Zahl der Vollkommenheit mit 70, sondern wir multiplizieren die Vollkommenheit mit der ganz großen Vollkommenheit und kommen auf die vollkommene Vollkommenheit von 490. Und jetzt sind wir spätestens überfordert mit dem Zählen und verstehen, dass wir gefordert sind, immer zu vergeben. Und dann kann man natürlich argumentieren, ja, wenn Gott von uns verlangt, dass wir immer vergeben, wie oft vergibt er denn? Stellt Gott an sich selber kleinere Ansprüche als an uns? Und ich denke, spätestens jetzt verstehen wir, dass Gott uns immer vergibt. Immer wieder. Und ich habe euch schon mal, denke ich, diese Begebenheit erzählt, wo ich so mit Gott geredet habe und wo ich ihm gesagt habe, Gott, jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht und ich kann dir nicht versprechen, dass es besser wird. Und wo ich dann verstanden habe, dass ich mit Gott eigentlich immer einen Kuhhandel gemacht habe. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir sagen ja, dass wir glauben, dass wir Vergebung aus Gnade haben, oder? Das sagst du auch, oder? Also, ich denke, die meisten von uns werden dem wohl zustimmen. Wenn es dann aber um die Vergebung geht, dann erkaufen wir uns die Vergebung doch ganz gerne. Indem wir Buße tun. Indem wir sagen, ich werde es besser machen. Gott, ich verspreche dir, das war jetzt das letzte Mal. Ich verspreche dir, ich bessere mich. Ich werde es nicht mehr tun. Es ist doch nochmal passiert. Aber jetzt, Gott, jetzt war es das letzte Mal. Und irgendwann kommst du an den Punkt, war ich, wo ich gesagt habe, Gott, jetzt sind wir mal ehrlich miteinander. Also das heißt, ich bin jetzt ehrlich mit dir. Gott war ja immer ehrlich zu mir. Und ich habe Gott gesagt, Gott, ich kann dir nicht versprechen, dass es besser wird. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt noch vergeben kannst. Und da ist mir klar geworden, dass ich die Vergebung eigentlich nie aus Gnade bekommen habe, sondern ich habe sie mir immer erkauft durch meinen guten Willen, durch mein Versprechen, mich zu bessern und was weiß ich was. Und Gott hat zu mir gesagt, jetzt hast du endlich verstanden, was Gnade ist. Gnade ist nämlich, wenn Gott dir deine Schuld vergibt, ohne dass du es verdient hast. Und vielleicht erkaufst du dir deine Vergebung, indem du sagst, ja, und ab jetzt mache ich dann regelmäßig stille Zeit und jetzt werde ich mehr in der Bibel lesen und jetzt gebe ich den Zehnten oder noch mehr als einen Zehnten und was weiß ich, was du tust und ab Sonntag gehe ich dann regelmäßig in Gottesdienst und keine Ahnung, was wir Gott vielleicht versprechen könnten. Genau. Gott, bitte vergib mir und dann gehe ich auch am Freitag ins Gebet. Und wisst ihr was? Das ist alles schön und das ist gut und das dürft ihr machen und geht ins Gebet und geht in jeden Gottesdienst und gebt den Zehnten und darüber hinaus. Da hat ja niemand was dagegen. Aber das ist nicht Vorbedingung für unsere Vergebung. Unsere Vergebung bekommen wir geschenkt, wenn wir unsere Schuld bekennen. So einfach ist es. Und jetzt könnte ich theoretisch noch was darüber sagen, dass wir eben vergeben müssen, damit uns vergeben wird. Wenn das interessiert, der holt sich einfach die Predigt aus dem Internet oder hinten von unserer Technik. Da könnt ihr dann alles nochmal nachhören, wie das ist mit dem Vergeben und dass das wichtig ist und dass wir uns sonst den Segen abschneiden und dass wir ansonsten vielleicht wirklich einen Gott haben, der uns nicht mehr vergibt. Denn Jesus sagt im Vater unser, und das ist vielleicht das Einzige, was ich jetzt noch dazu sage, nämlich den Kommentar, den Jesus zum Vater unser abgibt, Matthäus 6, 14 bis 15. Wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. So, also wenn du richtig große Probleme mit Gott haben möchtest, gibt es eine einfache Möglichkeit. Vergib einfach den Leuten nicht, die an dir schuldig geworden sind. Das ist in meinen Augen einer der effektivsten Wege in die Verdammnis. Wenn du dem Menschen nicht vergibst, sagt Gott, dann werde ich dir auch nicht vergeben. Da gibt es dieses Gleichnis von dem Knecht, dem seine ganze Schuld erlassen wird. Eine Riesensumme, ich habe das ja mal ausgerechnet, ein paar Millionen oder 100 Millionen oder ich weiß nicht genau, wie viel das waren. Und wir haben damals, glaube ich, besprochen, dass es irgendwie, weiß ich, 30.000 Jahre gedauert hätte, bis er das abbezahlt hätte. Und die ganze Schuld wird ihm erlassen und dann kommt einer, der schuldet ihm 1.000 Euro oder sowas. Und er ist nicht bereit, ihm das zu vergeben. Und dann wird er wieder vor seinen Herrn geführt und dann sagt er, du hättest doch das vergeben sollen und du hast es nicht getan. Und jetzt wanderst du in den Knast. Und da bleibst du drin, bis du alles bezahlt hast. So, das ist das, was uns Jesus in dieser Bitte des Vaterunsers so ganz kurz, aber so prägnant einfach sagt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die gute Nachricht ist einfach, dass es überhaupt möglich ist, dass wir diese Bitte aussprechen. Dass Gott bereit ist, uns zu vergeben. Dass Gott sagt, wenn du bereit bist, deine Schuld zu bekennen, wenn du bereit bist, dich dazu zu stellen, dass du Dinge falsch gemacht hast, dann bin ich bereit, diese Schuld zu tilgen. Denn Jesus hat bezahlt, ein für alle Mal. Das Einzige, was du tun musst, ist zu sagen, ich möchte, dass dieses Opfer für mich gilt. Ich möchte, dass du mich reinmachst von meiner Schuld. Und dann sagt Gott, dann mache ich's. Erinnert ihr euch an die Begebenheit, wo Jesus diesen Aussätzigen trifft? Und ich habe mir immer wieder gedacht, was ist das für eine Frage? Da kommt dieser Aussätzige und dann steht er vor Jesus und dann sagt Jesus, was möchtest du, dass ich tue? Dann sagt er, ich möchte rein werden. Und dann guckt er ihn an und dann sagt Jesus diesen Satz, sei rein. Das ist genau das, was Gott uns anbietet. Wenn du heute Morgen diesen Wunsch hast, ich möchte rein sein, ich möchte, dass meine Schuld vergeben wird, dann habe ich eine richtig gute Nachricht für dich. Gott sagt, sei rein. Wenn du ihm deine Schuld bringst, dann gibt er dir dafür ewiges Leben. Das ist ein Tausch. So, jetzt dürfen wir alle miteinander Halleluja sagen. Ja, genau. Ihr macht es innerlich, das ist auch gut. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Angebot machst, Herr. Ich danke dir, dass du bereit warst, deinen Sohn für uns zu geben. Dass er gestorben ist für unsere Schuld. Und ich danke dir, Herr, dass wir wissen dürfen, dass unsere Schuld vergeben ist in ihm. Und dass wir jetzt zu dir kommen dürfen und Vergebung haben dürfen. Aus Gnade, ohne Gegenleistung. Danke dir, Herr, dass du uns so sehr liebst. Und so möchte ich dich jetzt einfach darum bitten, Herr, dass wir dieses Opfer, diese Hingabe einfach auch wertschätzen. Herr, wir wissen, was es dich gekostet hat. Und so möchten wir dir einfach Danke sagen. Wir danken dir, Herr, dass wir jetzt von Karfreitag herkommen dürfen, wo dieses Geschehen einfach auch so deutlich vor unseren Augen stand. Und wir möchten dir einfach Danke sagen, Herr, dass du bereit warst, diesen Weg für uns zu gehen. Und dass du bezahlt hast für uns. Und so möchte ich dich jetzt einfach darum bitten, Herr, dass wir, wenn in unserem Leben Schuld ist, Herr, dass wir die einfach zu dir bringen, dass wir die ausräumen, dass wir unsere Beziehung zu dir wieder in Ordnung bringen und dass du uns diese Vergebung zusprechen kannst. Hilf uns, dass wir nicht so lange warten, dass wir auch nicht am Feind auf den Leim gehen, wenn er uns immer wieder irgendwelche Lügen erzählt über Vergebung. Hilf uns, Herr, dass wir unsere Sünde erkennen und dass wir sie bekennen und dass du uns neues Leben in dir schenken kannst. Amen.